Deutschlandfunk. Der Tag.
Kenia gehört zu den wirtschaftsstärksten Staaten Afrikas. Äthiopien dagegen zu den am wenigsten entwickelten Ländern überhaupt. Beide Staaten sind Nachbarn, beide Staaten sind Ziele der Ostafrika-Reise von Bundeskanzler Scholz. Es ist die zweite Afrika-Reise des Kanzlers, der auf der Suche nach neuen Partnern ist und schon auf dem G7-Gipfel in Elmau vor fast einem Jahr angekündigt hat.
Und jetzt ist die Zeit, wo wir einen Neustart machen müssen, was Nord-Süd-Beziehungen betrifft, die es ermöglicht, mit den vielen Ländern des Südens auf Augenhöhe gemeinsame Perspektiven zu entwickeln.
Wie es mit dieser Augenhöhe aussieht, unter anderem, das ordnen wir gleich ein. Und morgen wird in London König Charles III. Gekrönt. Es wird vermutlich ein deutlich politischerer Monarch werden, als es seine Mutter Queen Elizabeth II. Je war. Nicht ganz unriskant, so die Charles-Biografin Catherine Mayer.
One of Charles's roles as king is not just to be king, but to pass on the crown.
Eine seiner Aufgaben ist es, nicht nur König zu sein, sondern die Krone auch unbeschadet weiterzugeben. Wenn er zu politisch wird, die Distanz verliert, werden das die Kritiker, auch Konservative, dem Königshaus vorwerfen.
Das ordnet uns gleich unsere Korrespondentin Christine Heuer in London ein. Und das ist der Tag, am 5. Mai 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Erst Äthiopien, jetzt Kenia. Zwei Nachbarn in Ostafrika, die Bundeskanzler Scholz jetzt besucht hat, beziehungsweise gerade besucht. Auf seiner Reise hat der Kanzler natürlich zumindest auch deutsche Interessen im Gepäck. Das Stichwort ist Energie- und Klimapartnerschaft. Und dass Deutschland, dass Europa aufpassen muss, nicht abgehängt zu werden, dass es da eine klare Konkurrenz mit China gibt, das hat die SPD-Politikerin und Entwicklungsministerin Svenja Schulze heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk bestätigt. Womit Deutschland da punkten will, das hat sie so gesagt.
Bei chinesischen Projekten wissen alle inzwischen, kauft man eben langjährige Abhängigkeiten mit. Ja, die bauen den Hafen, aber sie wollen dann eben auch für 40, 50 Jahre das Sagen haben in solchen Regionen. Und deswegen müssen wir bessere Angebote machen, besser auch helfen, zum Beispiel Infrastrukturen aufzubauen. Mhm. Und das können wir auch.
In Nairobi, in der Hauptstadt Kenias, ist mir jetzt unsere Korrespondentin Navina Kotor zugeschaltet. Danke, dass du Zeit für uns hast.
Kein Problem.
Diese Angebote, von denen Svenja Schulze da spricht, wie müssten die aussehen aus kenianischer Sicht?
Ja, der kenianische Präsident war sehr klar, was das angeht. Er erhofft sich eine stärkere Zusammenarbeit, vor allem in der Arbeitsmigration. Er hat gesagt, dass Kenia bereit ist, diesen Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, mit kenianischen Fachkräften quasi mitzulösen. Er hat auch davon gesprochen, oder beziehungsweise beide Regierungschefs haben davon gesprochen, dass mehr Deutschunterricht hier angeboten werden soll. Das andere Thema, das er sehr klar angesprochen hat, dass für den Kontinent, aber auch für Kenia ein sehr, sehr großes Thema ist, ist das Thema der Klimafinanzierung und wie man mit den Auswirkungen des Klimawandels, die hier sehr deutlich zu spüren sind, umgeht. Und da hat er dazu aufgerufen, dass es ein Umdenken geben muss, was die Finanzierung von Projekten angeht, in denen es um Anpassung geht, in denen es um erneuerbare Energien geht. Das sind so die Themen, wo die Kenianer sich, glaube ich, etwas Fortschritte erhoffen.
Wie bekommt Kenia, wie bekommt die Region den Klimawandel besonders zu spüren?
Also Kenia hat und so auch Somalia und Äthiopien, die Anrainerländer, kämpfen derzeit mit den Auswirkungen einer der längsten Dürren, die es jemals gegeben hat. 5 Regenzeiten sind ausgefallen. In Kenia hat es jetzt etwas geregnet, aber das hat in der Summe dazu geführt, dass sehr viel Vieh verendet ist, dass Bauern ihr Land nicht bestellen konnten, dass es eine Nahrungsmittelknappheit gibt, die wir auch in Nairobi bemerken. Die Auswirkungen sind noch gravierender in Ländern wie Somalia, auch im Süden Äthiopiens. Und diese Trockenheit, sagt man hier, und das sagen ja auch Meteorologen, die sich das Globale anschauen, wird es immer wieder geben. Klimaextreme wird es immer wieder geben. Extremen Regen, extreme Dürre. Und darauf müssen sich die Menschen hier einstellen. Und da erwartet Ruto mehr Unterstützung und hat auch deshalb einen Climate Summit, einen Klimagipfel im September einberufen, in den die afrikanischen Länder darüber diskutieren möchten, wie es damit weitergehen soll.
Ja, hier wie dort ein Riesenthema. Ich habe jetzt in der Vorbereitung immer wieder gelesen, dass Kenia als wichtigster Handelspartner Deutschlands aussieht. Kannst du uns helfen, das ein bisschen genauer zu verstehen? Wie sieht diese Partnerschaft aus?
Ja, Kenia ist die drittgrößte Volkswirtschaft in Afrika und die größte Volkswirtschaft in der Region in Ostafrika. Nairobi ist ein Standort für Exporte nach ganz Ostafrika. Was hier besonders wichtig ist von kenianischer Perspektive, ist der Blumenhandel. Es gibt Lebensmittelexporte. Grüne Bohnen zum Beispiel werden aus Kenia in die ganze Welt verkauft. Und Kenia ist auch mittlerweile ein Technologiestandort. Also große Unternehmen wie Microsoft und Google haben sich hier angesiedelt. Es ist ein sehr technologieaffines Land. Und das hat dazu geführt, dass auch Unternehmer aus dem Ausland, aus dem westlichen Ausland, aus Schweden, aus den USA hierher gekommen sind, hier Unternehmen gegründet haben und damit relativ erfolgreich sind.
Du hast das Klimathema jetzt gerade schon angesprochen. Kenia gilt ja als sowas wie der Klimamusterknabe, deckt 90% seines Energiebedarfs ja durch erneuerbare Energien. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Energiebedarf natürlich auch viel geringer ist als in vielen europäischen Staaten, als in Deutschland. Was könnte Kenia da für Deutschland tun?
Ja, das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Mehr als zwei Drittel der Energie, die hier derzeit produziert wird, kommt aus Erneuerbaren. Der Großteil kommt aus Geothermie, der Rest aus Windenergie und Solarenergie. Es ist auch so, dass private Haushalte zum Teil mittlerweile dazu verpflichtet werden, beispielsweise ihr warmes Wasser durch Solarenergie zu gewinnen. Es gibt auch mittlerweile Leute, die sich ein Minigrid gebaut haben und komplett aus dem Netz raus sind. Ich denke, was von deutscher Seite von Interesse ist, ist die Tatsache, dass die Kenianer sich das jetzt wirklich vorgenommen haben, bis 2030 ihre Energie komplett aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Und man sich das Thema Wasserstoff hier sehr genau anschaut, dass es möglich sein wird, tatsächlich grünen, nachhaltigen Wasserstoff zu produzieren. Da gibt es bereits ein Projekt beziehungsweise ein Vorhaben einer australischen Firma, gemeinsam mit der kenianischen Regierung hier Düngemittel zu produzieren. Das ist allerdings erstmal für den heimischen Markt gedacht. Aber ich denke, von deutscher Seite ist auch einfach von Interesse zu sehen, wie das überhaupt läuft, welche Erkenntnisse man gewinnen kann, wenn es um Wasserstoffproduktion geht und dann zu sehen, worauf man aufbauen kann.
Und was sich jetzt durch die Ankündigungen, durch die Verlautbarungen so ein bisschen zieht wie ein roter Faden, das ist das Bekenntnis, man wolle auf Augenhöhe zusammenkommen. Siehst du das?
Also diese Politik der Augenhöhe ist ja eine Politik, die von der Bundesregierung jetzt quasi verkündet worden ist. Was genau das bedeutet, müsste man sicherlich die Bundesregierung fragen. Von kenianischer Seite gibt es natürlich ein Bedürfnis, mehr zu handeln, mehr zu exportieren. Kenianer erhoffen sich auch tatsächlich Zugang zum Arbeitsmarkt. Es geht auch um ganz einfache Dinge wie Visavergabe. Ob diese Sachen sich ändern, das wird man erst, glaube ich, in den nächsten 4-5 Jahren sehen können, wenn sich die Zusammenarbeit tatsächlich verstärken sollte und man auch sehen kann, ob Kenianer, kenianische Produkte, kenianische Unternehmen den gleichen Zugang zum europäischen Markt bekommen, den Europäer quasi sich für den afrikanischen Markt erhoffen. Das ist zurzeit einfach sehr schwer abzusehen.
So, dann würde ich mit dir jetzt gerne chronologisch zurückgehen. Erste Station von Scholz Afrika-Reise war ja Äthiopien, ein Nachbarland von Kenia, das aber tatsächlich kaum unterschiedlicher sein könnte. Äthiopien gilt als eines der am wenigsten entwickelten Länder, hat jetzt zu kämpfen mit Flüchtlingen, die aus dem Sudan ankommen, selbst immer noch zu kämpfen, auch mit den Folgen des Bürgerkriegs in der Region Tigray, auch mit weiterer Gewalt. Wie ist jetzt im Moment die politische Lage? Wie groß ist die politische Anspannung in Äthiopien?
Also der Waffenstillstand, der im November verkündet wurde, scheint zu halten. Aber die politische Lage ist weiterhin angespannt. Es sind zwischen 600.000 und 800.000 Menschen in diesem Bürgerkrieg gestorben. Beiden Seiten wird vorgeworfen, also sowohl der Rebellenseite in Tigray, aber auch der äthiopischen Regierung, mit der die Bundesregierung früher sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat. Beiden Seiten wird vorgeworfen, an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Und sehr viele Experten gehen davon aus, dass es wirklich nur einen nachhaltigen Frieden, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in dem Land geben kann, wenn diese Verbrechen aufgearbeitet werden. Ob und wie das stattfinden wird, ist zurzeit ungeklärt. Hinzu kommt, dass es andere Konflikte gibt, die schwelen im Süden des Landes, in der Region Oromia, in anderen Regionen des Landes. Das heißt, es ist angespannt und es weiß eigentlich niemand ganz genau, wie es weitergeht. Sehr viele Gelder sind eingestellt worden, auch von europäischer Seite. Und jetzt ist wirklich die große Frage, wie dieser Wiederaufbau stattfinden soll.
Und jetzt ist Olaf Scholz ja eher reserviert empfangen worden, kann man sagen. Also es gab keinen Empfang mit militärischen Ehren. Es hat ein Treffen zwar gegeben mit Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, aber keine Pressekonferenz hat es gegeben. Warum nicht?
Also Äthiopien hat auf die Einstellung der Gelder, die Amerikaner haben eine Wirtschaftskooperation quasi eingestellt. Äthiopien ist sehr kritisiert worden für diese Menschenrechtsverletzung und die Regierung hat sehr, sehr empfindlich darauf reagiert. Das heißt, man hat den Kanzler dort empfangen, man hat sich sehr kurz unterhalten, aber es gab keinen großen roten Teppich, es gab keine Militärparade, es war jetzt kein wahnsinnig herzlicher Empfang. Die äthiopische Regierung fühlt sich nicht wirklich verstanden und hat sich während des Konfliktes auch Hilfe woanders gesucht, im Golf, auch in der Türkei. Und die Frage, die jetzt sich quasi von europäischer oder von deutscher Seite stellt, ist, wie man mit diesem Land umgeht. Äthiopien ist von der Bevölkerung her gesehen das zweitgrößte Land Afrikas und man kann das Land nicht einfach ignorieren. Aber wie man jetzt zusammenarbeiten wird, ich denke, das wird sich auch erst in den nächsten 6 Monaten zeigen, wenn sich vielleicht auch dieser Frieden weiter stabilisiert hat.
Kann ich mir vorstellen, dass das keine einfache Zusammenarbeit wird. Was hier aus deutscher Perspektive immer wieder eine Rolle spielt, immer wieder in den Fokus kommt, das ist die europäische Konkurrenz mit China. War das jetzt auch spürbar? War das Thema?
Also offen ausgesprochen wurde das natürlich nicht, aber es ist immer ein Thema in allen Gesprächen mit Regierungsvertretern, die stattfinden, in Gesprächen mit Firmen, das ist es immer ein Thema. Und es geht natürlich darum, zu zeigen, dass Deutschland auch ein verlässlicher Partner sein kann, dass die Europäer verlässliche Wirtschaftspartner sein können, dass es Investitionen in nachhaltige Sektoren gibt oder in Bildung oder in Gesundheitsbereiche, Bereiche, in denen die Chinesen nicht unbedingt investieren. Und es geht natürlich auch darum, den Einfluss Russlands auf dem Kontinent irgendwo einzudämmen oder auszugleichen. Kenia hat sich sehr klar nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine auf die Seite des Westens gestellt, hat diesen Krieg verurteilt. Andere afrikanische Länder haben sich da nicht ganz klar dazu geäußert. Dazu gehört auch Äthiopien, sind freundlicher Russland gegenüber. Es ist auch die Rede von einem Russland-Gipfel in Addis Abeba dieses Jahr. Und da geht es von europäischer Seite natürlich auch darum, diese Einflüsse aus China und aus Russland etwas zurückzudrängen.
Und in dem Kontext spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle, was Scholz gestern angekündigt hat, dass er sich dafür stark machen will, dass die Afrikanische Union auch einen Sitz bei der G20-Staatengruppe bekommt, also bei diesem Zusammenschluss der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Wobei ich mich sofort gefragt habe, ein Sitz für 55 Mitglieder der Afrikanischen Union, wie funktioniert sowas?
Ja, ich denke, die Skepsis ist sehr berechtigt. Es ist natürlich wichtig, den Kontinent, der sehr schnell wächst, das Bevölkerungswachstum hier ist sehr, sehr schnell, sehr rapide, in irgendeiner Weise in diese internationalen Institutionen bzw. Gipfel mit einzubeziehen. Das einzige afrikanische Land, das derzeit repräsentiert ist auf dieser G20-Ebene, das ist Südafrika. Südafrika sagt auch schon länger, dass es einen Sitz für die AU oder einen anderen Sitz für die afrikanischen Länder am Tisch geben muss. Aber was dann tatsächlich damit erreicht werden kann, das ist eine andere Frage. Frage. Diese Gipfel sind ja nicht immer zielführend und es gibt immer mehr davon. Es gibt ja auch mittlerweile Klimagipfel zusätzlich zu den COP-Gipfeln. Und es ist vielleicht ein symbolischer Akt, der vielen afrikanischen Regierungschefs wichtig ist. Aber was das genau erreichen kann, das kann man tatsächlich nur dann nochmal besprechen, wenn auch klar ist, ob man mitstimmen kann und welche Ziele man damit erreichen möchte.
Ich würde jetzt mit dir gerne nochmal den Strich drunter machen. Das war jetzt ja die zweite Afrika-Reise von Olaf Scholz, nachdem er im vergangenen Mai in Niger, Senegal und Südafrika war. Jetzt dieser Besuch in Ostafrika. Welches Bild machst du dir da?
Ja, man hat tatsächlich den Eindruck, dass die neue Bundesregierung den Kontinent wirklich etwas stärker ins Auge gefasst hat. Der Bundeskanzler war hier, die Außenministerin war jetzt öfter hier, Hubertus Heil war in Ghana und an der Elfenbeinküste, Frau Schulze ist sehr oft hier, Herr Lindner war hier. Also das ganze Kabinett war jetzt mittlerweile einmal auf dem afrikanischen Kontinent. Ich denke, es ist erkennbar, dass man in Berlin wirklich verstanden hat, dass der Kontinent sowohl was die Wirtschaftsentwicklung angeht, als auch was sicherheitspolitische Bedenken angeht, von großer Bedeutung ist, dass man Partner braucht. Und auch im Hinblick auf diesen Fachkräftemangel, der in Deutschland immer wieder diskutiert wird, wichtig sein kann. Und insofern habe ich den Eindruck, dass es tatsächlich eine gewisse Neuausrichtung gibt. Hinzu kommen ja Überlegungen innerhalb der Bundesregierung beziehungsweise eine Diskussion, wie man mit dem Kolonialismus, mit dem deutschen Kolonialismus umgehen soll, wie das aufgearbeitet werden soll. Und auch das scheint Teil der neuen Afrika-Politik zu sein. Was genau das bedeutet, werden wir wahrscheinlich in 4-5 Jahren sehen, weil das einfach momentan sehr schwer ist. Das ist ein Mosaik von unterschiedlichen Ministern, die immer wieder auftauchen und Dinge sagen. Und ich glaube, wir werden sehen, ob es tatsächlich mehr Migration aus Afrika nach Deutschland gibt, ob es tatsächlich eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen gibt. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
Also wichtig, die großen Linien zu verfolgen. Du hast uns heute dabei geholfen. Vielen Dank an Navina Kotor in Nairobi, in der Hauptstadt Kenias, mit Beobachtungen zur Ostafrika-Reise von Bundeskanzler Scholz. Dankeschön.
Gerne.
Ich finde, es ist großartig, so ein wunderschönes Märchen zu haben. Menschen brauchen Drama in ihrem Leben. Etwas Schönes, Romantik. Die Königsfamilie gibt uns das alles. Ich liebe sie.
Ja, das ist die eine Seite des Fantums. Manche haben schon Tage vor der Krönung ihre Zelte aufgeschlagen, um sich einen guten Platz zu sichern. Und die materielle Seite des Fantums, die sei hier auch noch kurz erwähnt. Kissen mit aufgestickter Krone, Teddys im Hermelinmantel und mit Krönchen, Münzen, Sonderbriefmarken der Royal Mail, natürlich auch royal bedruckte Tassen und Teller und auch Klopapier und Küchenrollen mit Krönchen drauf. Kurz vor der Krönung von Charles III. Gibt es kaum ein Souvenir, das es nicht gibt. Frage an unsere Korrespondentin Christine Heuer in London. Hast du dir irgendwas davon gesichert?
Das hätte ich sehr gerne gemacht, aber ganz ehrlich, ich habe vor lauter Berichten überhaupt keine Zeit für einen Stadtbummel. Ich habe heute von Kollegen gehört, es habe einen Hermelin-Bademantel gegeben. Mhm. Da wäre ich scharf drauf gewesen, aber der ist ausverkauft.
Vielleicht noch im Ausverkauf. Christine, gib uns den Überblick. Was wird los sein bei euch? Was ist jetzt los? Was sind die wichtigsten Eckpunkte?
Also jetzt, wie du es auch schon gesagt hast, formieren sich hier die Fans an der Prozessionsmeile entlang. Einige campen tatsächlich schon seit Tagen. Es gibt Straßensperren, das Areal ist inzwischen abgesperrt. Morgen dann die feierliche Krönung, eine Prozession mit dem Königspaar in goldener Kutsche. Während der Zeremonie wird Charles einen Eid ablegen, er wird gesalbt, er wird mit der Edwards-Krone gekrönt, auf dem Thron sitzend. Und am Nachmittag werden dann die Royals auf dem Balkon sein. Es wird eine Fliegerstaffel geben. Dann am Tag drauf Straßenfeste, Bürgerpartys, ein Konzert in Windsor. Und am Montag, dann können wir uns alle erholen, denn das ist ein zusätzlicher Feiertag aus Anlass der Krönung.
Das klingt ganz ausgezeichnet. Wir haben die Liebeserklärung ja eben gerade schon gehört. Erklär es nochmal allen Republikanern, allen Republikanerinnen. Warum ist so eine Krönung ein so enormer Publikumsmagnet?
Es ist das zentrale Hochamt in einer Monarchie, wenn ein König gekrönt wird. Es gibt mystische Momente. Zum Beispiel wird Charles nicht vor laufender Kamera gesalbt. Das ist sowas wie ein heiliger Akt, sondern das passiert in der Westminster Abbey hinter einem Paravent. Dann kommt natürlich viel Prominenz. Es kommen Könige, es kommen Staatsoberhäupter, es kommt auch Prinz Harry. Das ist natürlich sehr interessant zu beobachten, wie der von seiner Familie empfangen wird. Es gibt einfach viele tolle Bilder und es ist ein wirklich historisches Ereignis. Die letzte Krönung ist 70 Jahre her.
Und es ist ja auch wirklich mehr als ein Befüllen der Panoramaseiten oder der bunten Seiten. Kannst du es nochmal versuchen, uns noch ein bisschen verständlicher zu machen? Wofür ist dieses britische Königshaus die Projektionsfläche?
Es ist ganz sicher etwas, wo die Leute Sehnsucht nach haben, so ein Gefühl von guter, alter, heiler Welt. Die hat es nie gegeben, das wissen wir alle, aber das verklärt sich ja bekanntlich. Und es ist auch ein bisschen nach dem Brexit besonders eine Erinnerung an Great Britain im Gegensatz zu Little Britain, also an die Zeit, als Großbritannien Weltmacht war, als es das Empire gab, als dieses Land ein wirklich ganz starkes Standing hatte in aller Welt. Und das Selbstwertgefühl der Briten ist angesichts der schwierigen Zeiten, die hier herrschen, glaube ich, gerade ein bisschen angekratzt. Umso willkommener durfte das jedenfalls den Fans des Königshauses sein, diese Krönung zu erleben.
So, und jetzt folgt auf Queen Elizabeth II. King Charles III. Du hast heute Morgen bei uns im Frühprogramm schon eingeordnet, dass er ein viel politischerer Monarch sein wird, als es seine Mutter war. Inwiefern?
Wir wissen bei Charles einfach ganz viel, wie er denkt. Also zum Beispiel war er Vorreiter beim Klima- und Naturschutz. Vor ein paar Jahrzehnten wurde er deshalb noch als Spinner bezeichnet. Jetzt ist das total Zeitgeist. Auch Biolandwirtschaft, da steht er ja sehr für. Er hat auch vor Jahrzehnten schon gesagt, er wolle den Glauben beschützen. Das muss ich jetzt auf Englisch sagen. Also er beschützt Faith, not the Faith. Also das heißt, er ist offen für andere Glaubensrichtungen. Das macht er immer wieder deutlich. Zuletzt wurde durchgestochen, dass er den Ruanda-Deal der Regierung in der Flüchtlingspolitik haarsträubend findet. In seiner Bundestagsrede hat er die Deutschen ausdrücklich gelobt dafür, wie sie mit den ukrainischen Flüchtlingen umgehen. Das wurde als Seitenhieb auf die britische Regierung verstanden, die das eher nicht tut. Er durfte nicht zur Klimakonferenz nach Ägypten reisen. Das bestimmt hier die Regierung, die hat das verhindert. Stattdessen hat er einfach einen Empfang für Politiker und Klimaaktivisten im Buckingham Palace gegeben. So ganz viele Hinweise darauf, wie er politisch tickt. Und das passiert alles nicht zufällig, dass man das erfährt, sondern es wird gezielt durchgestochen. Es sind gezielte Signale. Und Charles hatte fast 60 Jahre Zeit, uns wissen zu lassen, was er denkt. Insofern haben wir davon ein ganz gutes Bild.
Ist ja auch ein viel angreifbarer König, als es Queen Elizabeth war, einfach weil er, du hast es ja gerade schon gesagt, in den 90er Jahren so wahnsinnig unbeliebt war, dass ja sogar die allergrößten Royalisten sich kaum vorstellen konnte, dass er jemals König werden könnte. Also muss der sich jetzt möglicherweise auch was anhören, Kritik gefallen lassen, die zu üben man sich vielleicht bei Elizabeth gar nicht getraut hätte.
Ich denke, die 90er Jahre, die große Krise des Königshauses und von damals Prinz Charles persönlich nach dem Tod von Lady Diana, ich denke, das ist abgeschlossen. Aber ganz bestimmt wird Charles sich mehr Kritik gefallen lassen müssen als die Queen. An der gab es keine Kritik. Die war sakrosankt. Die saß 70 Jahre auf dem Thron und war zum Schluss so etwas wie eine gütige Greisin, die das Land zusammengehalten hat. Da wollte auch niemand laut Kritik üben. Aber Charles wird es schwerer haben. Und wir sehen das auch daran, dass die Republikaner, also die Antimonarchisten, seit dem Wechsel von der Königin zum König tatsächlich Auftrieb haben. Also die haben Zulauf. Das Thema wird virulenter. Wollen wir wirklich noch eine Monarchie? Insofern bewegt er sich da in schwierigerem Fahrwasser.
Was denkst du, wie laut werden die jetzt werden in den kommenden Tagen, in diesen Feierlichkeiten?
Die werden dabei sein, das haben sie angekündigt. Wie viele es am Ende sind, kann ich nicht sagen, aber bestimmt werden wir am Rande der Prozession eben auch Leute sehen mit diesen inzwischen hier berühmten gelben Schildern, auf denen steht Not My King, also nicht mein König. Und die werden das auch rufen. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen untergehen, eher weil ganz bestimmt die Zahl der Fans 1000-mal höher sein wird.
Ich habe noch Stimmen im Ohr von nach dem Tod von Elizabeth, als es hieß, King Charles III., der muss jetzt richtig kämpfen, um überhaupt die Monarchie in Großbritannien zu erhalten. Ist das so ein Scheideweg jetzt in dem Land?
Also Scheideweg könnte es sein, also es steht nicht das Ende der Monarchie in Großbritannien vor der Tür. Das mal vorweggeschickt. Aber es gibt Umfragen, nach denen nur noch 58% der Bürgerinnen und Bürger dezidiert für die Monarchie sind. In diesen Umfragen sagen 38% der jungen Britinnen und Briten, dass sie die Monarchie gerne abschaffen möchten. Und 62% sagen, sie interessieren sich nicht für die Krönung. Also man spürt sowas wie eine wachsende Gleichgültigkeit und eben bei einer wachsenden Anzahl von Menschen auch tatsächlich eine Abkehr vom Königshaus. Das muss diesen neuen König schon beunruhigen. Es ist ein Trend. Die Republikaner haben da ein Momentum und wir müssen einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Das sind ja wirklich interessante Zahlen. Wo steht Charles selbst mit seiner, also persönlichen Beliebtheit?
Es gab jetzt gerade eine Umfrage, da haben 57% gesagt, sie sind zufrieden mit seiner Amtsführung bisher. Das sind 8% weniger als vor einem Jahr, als er noch nicht König war. Das ist nicht wirklich akut beunruhigend, aber es ist klar, wir haben es hier mit einem Übergangskönig zu tun. Sein Sohn, der nächste König, William, ist deutlich beliebter. Die Queen, seine Mutter, die verstorbene Queen, war auch deutlich beliebter, als Charles es ist. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie er seine Zeit nutzt, um das Königshaus gut aufzustellen.
Ein Übergangskönig, der auch sehr stark mit diesem Label Bescheidenheit ja in Verbindung gebracht wird. Ist das jetzt schon spürbar geworden in den letzten Monaten? Vielleicht sogar auch am Budget für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass da weniger Pomp ist, weniger Ausgaben?
Also das Königshaus insgesamt ist schlanker geworden. Da kann man sagen, das liegt auch daran, dass Prinz Andrew und Harry und Meghan schon von der Bildfläche verschwunden sind. Aber man sieht auch nicht mehr diese ganzen Cousins und Cousinen, die stehen nicht mehr im Rampenlicht. Das ist eine Konzentration auf die Kernfamilie. Die hat er gewollt und das spürt man. Der Palastbalkon bei besonderen Anlässen ist deutlich leerer, als er es früher war. Die Steuerzahler werden es jetzt zum Beispiel merken bei der Krönung. Da sind ungefähr 2000 Gäste in der Westminster Abbey. Mal zum Vergleich, bei der Queen waren es noch mehr als 8000. Also das ist ein Riesenunterschied und das spart Geld, denn in der Tat, es sind die Steuerzahler, die die Krönung bezahlen, weil Charles das Staatsoberhaupt ist.
So, die Kernfamilie hast du gerade angesprochen, zu der gehört ohne jeden Zweifel auch eine gewisse Camilla, die künftige Queen Camilla. Welche Rolle wird die spielen?
Die wird mitgekrönt in der Zeremonie morgen in der Westminster Abbey. Die hat sich auch seit dieser Krise der 90er wirklich durch harte Arbeit peu à peu beliebt gemacht bei der Bevölkerung. Natürlich war sie zu Beginn dieser Ehe total unbeliebt, weil sie ja, wie Diana gesagt hat, die dritte in der Ehe zwischen Prinz Charles und Prinzessin Diana gewesen war. Aber Camilla macht viele Wohltätigkeitstermine, repräsentiert viel, sie arbeitet richtig. Und über die Jahrzehnte hat ihr das doch viel Sympathie eingebracht und sie ist nicht mehr umstritten.
Und jetzt im Jahr 2023 wird sie als die Frau, die sie ist, als das Frauenbild, das sie vielleicht auch verkörpert, wird sie eine Frau des 21. Jahrhunderts in Großbritannien sein?
Naja, also sie ist 75 Jahre alt.
Das gebe ich zu.
dafür finde ich persönlich sie modern genug. Sie ist geschieden, sie ist berufstätig, sie hat sich ihren Traummann am Ende geangelt. Also sie wusste, was sie will und hat es bekommen. Im Ernst, ich verbinde jetzt mit Camilla nicht in erster Linie ein besonderes Frauenbild.
Christine, ich leiste mir zum Ende der Taggespräche immer gerne noch den Luxus, noch mit einer richtig großen Frage aufzuwarten. Probiere ich jetzt bei dir. Mhm. King Charles III., wird der ein richtig guter König werden?
Ich finde, er macht seine Sache bisher gut. Wir haben darüber gesprochen, er ist ein Übergangskönig. William und Kate spielen schon jetzt eine zentrale Rolle. Ich glaube, er ist in einer Position, in der er nicht so glänzen kann, wie es ein jüngerer Thronfolger hätte tun können. Er hat sich eben wirklich 60 Jahre vorbereitet und so viel Lebenszeit wird ihm nicht vergönnt sein, dass er da einen ganz starken eigenen Akzent setzt, der nachwirken wird. Aber wenn er ein guter Übergangskönig wird, dann hat er schon, glaube ich, viel erreicht.
Christine Heuer in London, du hast ein Wahnsinns-Arbeitswochenende vor dir. Wir konnten schon mal vorausblicken auf die Krönung von King Charles III. In Großbritannien. Hab ganz herzlichen Dank und komm gut durch.
Ja, vielen Dank.
So, jetzt noch ein klitzekleiner Hint. Gab ja viel Wirbel in dieser Woche um das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck wegen der Verflechtungen seines Staatssekretärs Patrick Greichen, war hier ja auch Thema in der Tag. Und darüber konnte mein Kollege Jörg Münchenberg jetzt mit Robert Habeck sprechen, wie auch über die Heizungsdiskussion. Da hat sich Robert Habeck selbstkritisch gezeigt, aber auch nicht nur.
Selbstkritisch muss man sagen, es ist nicht gelungen, in der ersten Welle die Bedeutung, aber auch die soziale Flankierung und auch die falschen Unterstellungen hinreichend klar zurückzuweisen. Also das heißt ja noch immer Heizungsverbot. Ja, was ist denn das für Quatsch? Niemand will Heizen verbieten, im Gegenteil. Ja, und der Ausriss von funktionierenden Heizungen aus dem Heizungskeller, das ist nicht hinreichend gelungen, zu sagen, das steht da gar nicht drin.
Das Ganze. Fast halbstündige Interview mit Robert Habeck. Das läuft am Sonntagvormittag um 11:15 hier bei uns im Deutschlandfunk, steht aber natürlich vorher schon in unserer Audiothek und auch auf deutschlandfunk.de. Und das war der Tag heute am 5. Mai 2023. Mit im Team war heute Silvia Engels. Dankeschön fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Tschüss, ich bin Sandra Schulz. Sag bitte noch mal zwei Worte zum Wetter bei euch, dass ich dich einpegeln kann.
Ja, es wird wahnsinnig schlecht. Morgen soll es heftig regnen. Das wird ganz blöd für die Krönung. Aber ich habe gelernt, bei der Queen war das Wetter auch nicht besser. Es scheint eine Tradition zu sein.
Okay.